Und so hat man gesagt, Leute, so kann das auf Dauer nicht weitergehen. Also ich weiß hier, ich kritisiere die EZB und so weiter und so fort, die Fed als monopolistische Organisation, die Geld drucken kann, die dann zu viel Geld druckt wie in Corona, ja, die dann sagt, Inflation ist doch nur temporär, dann feststellt, sie ist nicht temporär, also Zinsen hoch. Auf der anderen Seite, was die Alternative ist, auch nicht einfach, weil wenn du verschiedene Geldsysteme hast, dann wirst du ein Geldsystem haben, zum Beispiel, an das viele glauben, vielleicht sogar Bitcoin, ja, wenn man so will. Und irgendwann stellt sich das raus, es ist wertlos, ja. Was läuft schief in dieser Welt, meine Damen und Herren? Wir sehen Gold auf neue Rekorde steigen. Irgendwie ist ein Misstrauen da gegenüber dysfunktionalen Staaten, Government Shutdown, Frankreich, neue Regierung, Japan lässt den Yen offenkundig kollabieren und. Und wir wollen uns mit Benjamin Mutlak die Frage stellen, was ist da los? Schuldensumpf, Schuldentsunami, Geldentwertung von Fiat-Geld. Und Benjamin Mutlak ist einer, der sehr prädestiniert ist für dieses Thema, denn er hat sich sehr, sehr viel mit Geldtheorie beschäftigt, viele Bücher darüber geschrieben. Ich begrüße dich, Benjamin. Schön, dass du da bist. Servus.
Ja, danke für die Einladung und auch für deine Arbeit darüber hinaus.
Danke, Benjamin. Wir haben jetzt die Situation in Frankreich zum Beispiel. Ministerpräsident wieder zurückgetreten. Wir haben den Government Shutdown. Also irgendwie hat man das Gefühl, die Welt driftet in eine unschöne Richtung ab. Wir haben auf der einen Seite den Trend ins Linke, also den Kuchen besser verteilen, dann wird der Kuchen geheilt. Statt irgendwie zu sagen, ja Mensch, wir müssen ja irgendwie die Wirtschaft wieder nach oben kriegen, tanzen wir unseren Namen. Und auf der anderen Seite haben wir bei Donald Trump die Rückkehr in ein Muster, das wir in den 1930er Jahren gesehen haben. Also Protektionismus, das wird dann die eigene Wirtschaft heilen. Das hat damals in den 30er Jahren schon bombastisch geklappt. Diesmal wird es bestimmt noch bombastischer klappen, kann man vermuten. Wir sprechen viel über Frankreich, aber wenige sprechen jenseits des industriellen Niedergangs über die Schulden in Deutschland, Benjamin. Wie siehst du das? Stichwort implizite Verschuldung. Was ist denn das?
Ja, das ist natürlich jetzt ein Elfmeter ohne Torwart, ja, den du mir da aufgelegt hast. Absolut. Und das ist etwas, wo ich ohnehin, was ich gerne zur Sprache bringen möchte. Das ist bei den Menschen, alles was geschieht, beginnt im Kopf, ja. Die Ideen, die in den Köpfen heute vorherrschen, sind die bestimmen unsere Zukunft. Und wenn das eben Ideen der Marktwirtschaft, Ideen der Freiheit sind, dann ernten wir Wohlstand und Frieden. Und wenn es das Gegenteil ist, kollektivistische Ideen, dann ernten wir das Gegenteil. Und leider ist es so, dass diese Schuldentürme, die wir heute erleben, der Schuldenturmbau zu Babel, habe ich im Buch geschrieben, ja, dass der nur aufrecht zu erhalten ist, weil eben Sprachverwirrung und Täuschung geschieht. Es wird von Sondervermögen gesprochen, es wird von Teuerung, Inflation gesprochen, man meint aber eigentlich die Teuerung und man verwirrt die Menschen. Und man verwirrt sie vor allem deshalb, weil man sich nicht ehrlich macht. Weil es eben, wie du gerade schon gesagt hast, die implizite Staatsverschuldung gibt, die beim 6- bis 7-fachen liegt von dem, was veröffentlicht wird. Um es konkret zu machen, wenn der Staat so bilanzieren würde, wie er es den Unternehmen vorschreibt, dann läge die Staatsverschuldung bei unvorstellbaren 19.500 Milliarden Euro in Deutschland. Ja, das heißt, die Stiftung Marktwirtschaft gibt das jedes Jahr heraus. Und veröffentlicht werden 70 bis 80% von der Wirtschaftsleistung. Und diese 19.500 sind 454% von der Jahreswirtschaftsleistung. Das ist eine Überschuldungssituation, die ihresgleichen sucht. Ich fange schon an zu stottern, weil es unfassbare Zahlen sind und weil das auch wirklich etwas ist, was man den Menschen erzählen sollte. Würde der Staat so bilanzieren, wie er es in Unternehmen vorschreibt, dann sähe es schon ganz, ganz übel aus. Und das ist eben nur möglich durch Täuschung, durch Sprachverwirrung und dadurch, dass die Menschen leider eben dieser Debatte überhaupt nicht sie gehen nicht in die Tiefe der Debatte. Sie lassen sich irgendwie in diesem Links-Rechts-Gedankengefängnis verirren und verwirren. Sie verstehen nicht, woher der Wohlstand kommt. Sie meinen, Wohlstand könnte man durch eine Ausweitung der staatlichen Ausgaben und natürlich durch Ausweitung der Schulden. Und wenn die Schulden steigen, dann steigt die Geldmenge und all das führt natürlich in den Irrsinn. Und Wohlstand kann nur gesteigert werden, wenn die Produktivität ausgeweitet wird. Ja, und die Produktivität läuft seit 2007 in Deutschland seitwärts und seit 3 bis 4 Jahren ist sie sogar rückläufig. Das heißt, wir tragen Wohlstand ab aktuell, eben deshalb, weil der Staat so dominant ist, weil wir eine Staatsquote haben von über 50%, also mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung in Deutschland wird von Zentralplanern verwaltet und diese Ressourcen werden eben nicht durch die Marktkräfte gesteuert. Und das ist ein großes Problem und das ist alles irgendwann nicht mehr finanzierbar und führt natürlich auch dazu, dass es zu Verschwendung kommt, dass es zu Überfluss kommt in einzelnen Märkten und es führt natürlich auch dazu, wenn so viele Unternehmen vom Staat abhängig sind, ja, wenn jeder zweite Euro durch die Hände des Staates geht, dann heißt das, dass der Mittelstand total abhängig ist von staatlichen Aufträgen. Es führt also auch zu einer kollektiven Korruption. Also niemand würde da jetzt das Schwert ansetzen und den Staat tatsächlich abtragen, beziehungsweise diese berühmte Kettensäge, die nach meiner Auffassung auch das komplett falsche Symbol ist. Man müsste eigentlich sagen, um wieder bei den Ideen zu landen, wir müssen in die Erde, wir müssen in den Boden. Wenn wir oben das Unkraut wegsäbeln, aber unten im Boden bleiben die Samen, die verderblichen Samen des Unkrautes drin, dann haben wir ein Problem. Das heißt, wir müssen in die Köpfe kommen, wir brauchen eine Kultivierung des Bodens und bräuchten da eigentlich eher den Kettenbagger als die Kettensäge. Das habe ich schon mal an anderer Stelle gesagt, aber ich glaube, dass das ein ganz tolles Bild ist. Und ich meine das nicht auf martialische Art und Weise, sondern eher auf intellektuelle Art und Weise, weil wir eben ein Problem in den Köpfen haben. Wir haben eine wohlstandsinduzierte Denkfaulheit. Die Menschen verstehen nicht, woher der Wohlstand kommt und dass er eben aus dieser marktwirtschaftlichen Zeit Ludwig Erhards entstanden ist und jetzt eben seit 1970 durch ausufernde Staatsquoten, durch ausufernde Staatsverschuldung leider immer mehr in Gefahr gerät. Und das ist ein Phänomen, was nicht nur in Deutschland, aber insbesondere in Deutschland natürlich immer offenkundiger wird. Deswegen das Thema implizite Staatsverschuldung immer und immer wiederholen, ganz wichtig.
Aber jetzt haben wir ja zunächst mal wirklich unseren Wohlstand Ludwig Erhard zu verdanken, der im Grunde in einem, wenn man so will, Staatsstreich von oben am Wochenende Maßgebliches entschieden hat. Es gab damals Massendemonstrationen von Gewerkschaften, wissen wir alles heute kaum noch. Wir haben jetzt jemanden, der in Argentinien das versucht, du hast es beschrieben mit der Kettensäge, der sich jetzt, nämlich mit Milei, der jetzt Ende Oktober vor einer wichtigen Wahl stehen wird. An sich sind die Leute zufrieden in Argentinien mit der Wirtschaftspolitik oder die Zustimmungsraten sind gut. Jetzt gibt es da Probleme mit der Schwester von Milei, mit einem anderen Abgeordneten, die da irgendwie korrumpiert sein sollen. Das ist natürlich alles nicht wirklich gut. Wir haben Frankreich mit einer im Grunde unlösbaren Situation. Die Franzosen weigern sich länger zu arbeiten. Nö, das müsste schon irgendwie funktionieren. Man hat unfassbar viel Geld ausgegeben und in Deutschland ja, steigen die Schulden, steigt die Staatsquote. Wir verteilen immer mehr in den Konsum. Wie soll das enden? Das ist die Frage, die man sich stellt. Wir sehen in Amerika jetzt diesen Shutdown, der ja letztendlich auch wegen Schulden ist, also Schuldenobergrenze. Wir haben jetzt Japan, die so weitermachen wollen, wie es Abe angefangen hat, damals Ministerpräsident Abe. Wir sehen die Entwertung des Yen. Bestimmt ist bei dem Move bei Gold jetzt auch sehr viel aus Japan mit dazugekommen, weil die Leute sagen, ja, wir haben eine Entwertung des Yen. Das wird die Inflation in Japan schüren, weil die ja praktisch dann in Dollar kaufen müssen bei einem schwachen Yen. Also was sind da für wie könnte man das Ganze heilen, frage ich mal, obwohl unser beider Optimismus wahrscheinlich gering ist, dass das überhaupt möglich ist. Zumindest mit dem derzeitigen Mindset. Die Leute wollen ja mehr Life Balance als Work und so weiter und glauben eben, dass man ja nur umverteilen muss, dann wird der Kuchen optisch schon irgendwie größer werden. Ludwig Erhard hat diesen Weg eingeschlagen, da sind wir sehr weit entfernt und die Argentinier mussten jahrzehntelang leiden und waren dann so fertig, dass sie ein Milei gewählt haben. Davon sind wir noch weit entfernt, weil wir noch so viel Substanz haben aus vergangenen Zeiten. Du hast ein, halt es mal ins Bild, Benny. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Neues Geld für eine freie Welt, warum das Geldsystem kein Herrschaftsinstrument sein darf. Und wir wissen ja von diesen Bestrebungen jetzt eines digitalen Euros und so weiter und so fort, ja, der uns natürlich total frei machen wird. Ne? Das wird ja alles ganz toll. Also, was sind deine Kernthesen in diesem Buch? Was stimmt am Geldsystem nicht? Wir sehen ja jetzt dieses Misstrauensvotum, wenn man so will, gegen das Geldsystem. Wir sehen, ich hatte das vorhin schon auch in meinem Video gebracht, der Dollar wird jetzt stärker. Und normalerweise steigt Gold ja, wenn der Dollar schwächer ist, tendenziell, weil Gold ja gegen den Dollar gehandelt wird. Und jetzt sehen wir sozusagen latent ein Überswitchen in den Dollar, trotz schwächerer US-Konjunkturdaten, trotz Shutdown. Gold steigt, was läuft falsch? Warum stinkt das System von innen aus?
Also es waren so viele Punkte gerade dabei, ich hätte mitschreiben müssen, wo ich überall ansetzen kann. Aber ich möchte tatsächlich beim bei der Wurzel beginnen, bei Ludwig Erhard. Ja, dass es ganz wichtig ist, dass die Menschen verstehen, woher der Wohlstand kommt und wie Marktwirtschaft funktioniert. Und wir kennen diesen wunderbaren Index der Heritage Foundation, der Freedom Index, wo man eben abbildet, die freiheitlich denkenden Volkswirtschaften abbildet. Und man sieht ganz klar, die, die freiheitlich unterwegs sind, die haben auch den höchsten Wohlstand. Und das geht natürlich auch damit einher, dass man günstige Energie hat, dass man ausreichend Energie hat. Alles so Dinge, die wir hier in Deutschland mittlerweile als sehr problematisch vorfinden müssen. Und ich komme zurück auf Ludwig Erhard und da ist sogar etwas passiert, was einmalig, bis heute einmalig ist nach dem Krieg. Es gab einen Generalstreik. Ja, und dieser Generalstreik, der kam dadurch in Gang, dass er eben über Nacht die Preise freigegeben hat. Und ein Preis ist nicht nur einfach eine stumpfe Zahl im Regal. Ein Preis zeigt die relative Knappheit eines Gutes an. Das ist ein Signal, das ist ganz wichtig. Und wenn wir einen steigenden Preisverlauf haben, dann zeigt das den Unternehmen, ui, erstmal ein positiver Anreiz, deswegen sage ich immer so schön, gegen hohe Preise helfen nur hohe Preise. Es ist der positive Anreiz dadurch, dass durch den hohen Preis eine hohe Gewinnmarge lockt. Also, was passiert, wenn die Preise steigen? Dann sagen die Unternehmer, okay, da tut sich gerade was in diesem Markt. Es ist attraktiv, dieses Gut zu produzieren, weil es offensichtlich knapp ist, weil der Preis steigt. Sie weiten ihre Produktion aus, neue Anbieter kommen auf den Markt. Irgendwann dominiert das Angebot wieder die Nachfrage und die Preise fangen wieder an zu fallen oder bleiben zumindest auf identischem Niveau. Ja, das sind die Marktkräfte. Und wenn man einen fallenden Preisverlauf hat, dann weiß man, okay, dieses Gut, erstmal ist es überhaupt nicht attraktiv, es zu produzieren, weil die Margen zurückgehen. Also lässt man es bleiben. Ja, und so funktioniert diese unsichtbare Hand des Marktes. Und er gab die Preise frei. Was machen wir heute? Wir machen genau das Gegenteil. Ja, wir haben einen Mindestlohn. Das ist übrigens ein Euphemismus. Es ist ein Lohnpreisdiktat, weil es eben in die unternehmerische Freiheit rein diktiert. Es ist ein Lohnpreisdiktat.
Und hat Kettenwirkung, wenn ich da kurz einhaken darf.
Ja.
Ich hatte mal auch in diesem Format, nämlich Wirtschaft konkret, habe ich jemanden, den ich inzwischen gut kenne, Gastwirt, Italiener, der sagt, ja, wenn ich einem Neuling, der keine Ahnung hat von der Geschichte, den Mindestlohn zahle, dann kommt mein Koch, der Leistungsträger ist seit Jahren und sagt, ja, guck mal, der kann gar nichts. Ich trage hier den Betrieb mit. Ich will jetzt auch mehr. Also das ist so eine Spirale, die dann kommt. Ne? Und das ist ganz wichtig zu verstehen, so sehr man jedem Menschen ja jeden Euro gönnt. Ja, das jenseits dessen. Und das ist ja das Problem mit dieser Intervention, mit diesem Diktat, wie du sagst, entstehen Probleme, die du dann mit anderen Interventionen wieder lösen musst. Und damit schaffst du das nächste Problem und so weiter und so fort. Ne?
Ja, also es ist erstmal, man kann das natürlich vielseitig argumentieren, das Ganze. Man kann zum Beispiel sagen, wenn in Bayern herrscht ja eigentlich ein anderes Niveau als oben in Mecklenburg-Vorpommern, ohne dass ich den Menschen zu nahe treten möchte. Aber wenn da überall das gleiche Lohnpreisdiktat dominiert, dann haben wir ein Problem. Und natürlich geben diesejenigen, die den Preis da irgendwie erknobeln, die geben vor, irgendwas zu wissen, was der Markt eigentlich besser weiß, ja. Und nochmal zu dem Punkt, wenn da eben rein diktiert wird. Und konkret war es damals so, dass der Preis, der festgesetzt war, von mir aus bei 5 Euro stand, ja. Aber die Regale waren leer. Dann gab er hat die Preise frei. Der Preis sprang auf 10. Alle waren erstmal erzürnt. Aber die Regale füllten sich wieder, weil es wieder attraktiv war, das Gut herzustellen. So, deswegen sage ich, die Preise müssen freigegeben werden, damit dieser Preis, der da im Regal steht, auch die relative Knappheit des Gutes tatsächlich anzeigt. Und wenn es jetzt so ist wie bei den Immobilienpreisen, wenn der Preis gedeckelt wird, wie man so schön sagt, auch da natürlich wieder ein Euphemismus, eine Verniedlichung. Ja, auch das ist ein Diktat, ein marktfernes Diktat. Und das führt dazu, dass sich die Erstellung von Wohnraum, es anzubieten, nicht mehr lohnt. Und da sind wir dann auch schon bei Milei zum Beispiel, der das freigegeben hat und zack, waren in Buenos Aires plötzlich wieder 30% mehr Wohnraumangebot, weil es sich wieder lohnt.
Und die Mietpreise sind gefallen noch dazu, ne? Weil mehr Angebot da war. Wenn mehr Angebot da war, trifft das auf dieselbe Nachfrage vermutlich, also fallen die Preise. Ne?
So ist es. Und ich komme nochmal auf Erhard zu sprechen, der jetzt kein Österreicher war im klassischen Sinne, aber durchaus sehr marktwirtschaftlich orientiert war natürlich. Der wusste genau, was er da tat und er hat es umgesetzt. Und er hat es natürlich der musste wahnsinnigen Gegenwind aushalten. Wenn die Preise plötzlich im Mittel irgendwie 10% steigen, dann gibt es Aufschrei natürlich. Ja? Aber das glich sich dann wieder aus irgendwann später. Und nur durch diese Preisfreigabe war dieses Wirtschaftswunder möglich, was kein Wirtschaftswunder war, sondern es war einfach ein Mehr an Marktwirtschaft. Ja? Wir haben ja immer eine Krüppelmarktwirtschaft eigentlich. Wir haben staatliche Anteile und wir haben eben marktwirtschaftliche Anteile, ja? die eben freiheitlich verwaltet werden. Und wo es eben
aber da, wo der Staat agieren müsste, Stichwort Monopole, Google, ne, und Konsorten, Da schläft er im Prinzip, ja. Also das hat er zugelassen, dass hier sowohl in den USA als auch hier, dass die großen Tech-Konzerne im Grunde Monopolisten sind. Also da pennt er, wo er eingreifen müsste, ist er nicht da. Und da, wo er eigentlich nichts zu suchen hat, mischt er sich ein, weil natürlich irgendwie das schön klingt. Ja, wir helfen, Mietpreisbremse, ne, damit das nicht so teuer wird. Im Zweifel wird es teurer, weil eben, wie du sagst, das Angebot geringer wird. Das war das Thema ja bei Milei in Argentinien. Die Vermieter, die Eigentümer von Wohnungen haben die Wohnung nicht auf den Markt gebracht, weil sie wussten, die Miete ist gedeckelt, aber die Inflation geht nach oben. Also das rechnet sich für mich nicht mehr. Genau das bringt eben diese, wie soll ich sagen, diese linken Utopien, die wunderbar klingen. Ja, also ja, gerecht
Sie
und Mensch.
scheitern, aber im gesunden Menschenverstand, ja.
Genau. Klingt ja humanitär. Ist in der Konsequenz aber antihuman. Und das ist das Schwere zu verstehen. Ich mache mir derzeit viel Gedanken, was bewegt die Linken? Ich verstehe ja diesen Gerechtigkeitsimpuls. Es gibt ja den Satz, und ich gehöre dazu, wer jung ist und nicht links ist, hat kein Herz. Wer älter ist und immer noch links ist, vielleicht kein Verstand. Ich verstehe ja natürlich diesen Gerechtigkeitsimpuls, nicht? Wir wollen alle, dass es allen gut geht. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber den Leuten geht es offenkundig nicht um Fakten, weil die Fakten liegen klar auf dem Tisch. Wir wissen, dass eine freie Marktwirtschaft, du hast es gesagt, besser funktioniert als eine staatlich durchwobene, wie wir sie in Frankreich auch haben und zunehmend auch in Deutschland. Wir haben die Beispiele, leere Regale in allen sozialistischen Ländern, Kuba und so weiter und so fort, Venezuela. Und wir haben andere Länder wie die Schweiz, Singapur, die die Wirtschaft freilassen. Und die Daten bestätigen das, dass das da gut läuft. Also wir haben doch eigentlich die Fakten liegen auf dem Tisch.
Die
Und
Fakten auch.
trotzdem wird es nicht, also da wundert mich, ist der Mensch doof, der versucht jetzt dasselbe Rezept zu machen wie in den 30er Jahren. Entweder man driftet nach links ab, Verteilung, Umverteilung, oder man driftet in diese nationalistische Schiene ab, Zölle, Zölle, Zölle. Einstein hat ja mal angeblich gesagt, wahrscheinlich nicht, aber Wahnsinn ist, dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und genau da sind wir jetzt. Und jetzt sehen wir im Grunde sowohl bei den Anleihemärkten als auch eben bei Gold eine Art Revolte des gesunden Menschenverstands. Kann man das so
Ich würde
sehen?
sagen, also letztlich auch da nochmal, BRD, DDR, diesen Vergleich hatten wir, ja. Und Roland Bader hat das 1991 schon in Kreide für den Wolf geschrieben. Er hat gemahnt und hat gesagt, es ist eine tödliche Illusion vom Ende dieser kollektivistischen Ideen. Sie werden immer da sein. Und sie werden vor allem dann da sein, wenn es halt sprudelt, wenn die Menschen nicht da nachdenken müssen. Und ich sehe das bei meinem Kanal hier, der ökonomische IQ, mein privater Kanal. Da sehe ich es, wenn ich theoretisch irgendetwas ausbreite, das klickt kein Mensch. Aber diese Grundlagen sind wichtig, dass die Menschen verstehen, woher der Wohlstand denn kommt. Und kommen wir nochmal zu dem Thema Gold und zu dem, was du gerade gesagt hast, auch zu meinem Buch, wie es eben dazu kommt, dass die Menschen beherrscht werden. Und dann wird immer gesagt, ja, scheitert der Euro, scheitert der Europa. Ja, also was alles auch immer getan werden müsse, dieser Euro müsse am Leben gehalten werden. Schauen wir uns mal die nackten Zahlen an. Ich habe es getan im Vorgriff auf dieses tolle Gespräch, was wir hier gerade führen. Von 1999 bis heute haben sich die oder hat sich der Goldpreis ver-13-facht. Die Geldmenge im Euroraum hat sich knapp vervierfacht. Das führt dazu, dass die Goldkaufkraft des Euro um 92% gefallen ist. Was wird da Jahr für Jahr veröffentlicht? Ja, auch da wieder beim Thema Täuschung. Da sind nur Preise drin, die irgendwie im Supermarkt sind, Konsumentenpreise für Wohnen und so weiter. All das wird natürlich irgendwie hingefummelt, sodass Regierungshandeln und die Politik des lockeren Geldes weiter Befürwortung finden. Das ist der Punkt. 2022 war Wohnen, Gas und Co. mit 253 Promille gewichtet. Dann stiegen die Preise und dann hat man es mit 165 Promille gewichtet. Man hat es also klein gerechnet. Vermögensgüterpreise für Edelmetalle, Immobilien, Aktien fehlen komplett. Ja, das heißt, da findet eine Täuschung statt. Und jetzt nochmal zurück zum Gold und zu dem, was dort passiert. Die Geldmenge steigt schneller als die Einkommen. Gold steigt noch schneller als die Einkommen. Und das, was durch neue Staatsschulden geschieht, ist eben das, was man als Inflation bezeichnet. Aus dem Lateinischen, inflare, aufblähen. Das ist die quantitative Ausweitung der Geldmenge, die wird aufgebläht. Dann haben wir eine Vervierfachung der Geldmenge in der Eurozone und eine Verdreizehnfachung des Goldpreises. Das heißt, das hat sich schon entkoppelt. Und da sehen wir, dass das Vertrauen in den Euro nicht vorhanden ist und dass er natürlich gescheitert ist. Und jetzt nochmal in Relation zu den Arbeitseinkommen, das habe ich im Vorfeld zu diesem Gespräch getan. Ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Deutschland, der muss 7-mal so lange für eine Unze Gold arbeiten, als das 1999 der Fall war. Weil die Nettoeinkommen deutlich langsamer gestiegen sind als der Goldpreis. Das heißt, das neu geschaffene Geld kommt ganz offensichtlich nicht bei den Menschen an, sondern es landet in den Spekulationskreisläufen. Und das ist
eben. Ne, da sehen wir gerade an der KI-Blase, wo ja unfassbar viel Geld reinfließt. Es werden Datencenter gebaut, als gäbe es kein Morgen, die wahrscheinlich kein Mensch brauchen wird in dieser Dimensionierung. Und dann sehen wir eben auch Bitcoin. Ne? Also die Leute suchen ihre, diese Liquidität muss irgendwo hin. Die ist ins System geworfen worden. Die Japaner wollen jetzt genauso weitermachen mit Takaichi, diese vermutliche Nachfolgerin von Abe. Also es kann nicht gut gehen. Ja, also im Grunde sind wir, und das Problem ist ja, die Beharrungskräfte in diesem System sind so groß, weil wenn du jetzt anfängst und sagst, Leute, so, das wird, du kannst dir ja Schmerzmittel reinschütten ohne Ende, aber du hast hier ein organisches Problem, du hast ein Organproblem. Und das wirst du durch das Schmerzmittel nicht lösen, sondern du musst jetzt hergehen und dein Organ therapieren. Und dann ist das natürlich eine Botschaft, die keiner hören will, weil es bedeutet unschöne Zeiten. Ja, also bedeutet, das wird jetzt ungemütlich.
Ja, also man kann es im Grunde so umschreiben, dass jemand Rückenschmerzen hat und die ganze Zeit setzt man eine Spritze in den Rücken. Also immer mehr Geld, immer mehr Geld, immer mehr Geld. Und dann irgendwann stellt sich heraus, der hatte Plattfüße und deswegen hat er Rückenschmerzen. Aber man ist dieser Ursache des Problems nie auf den Grund gegangen. Man hat immer am Symptom rumgeschustert, aber hat die Plattfüße nie gesehen. Ja, ich glaube, Thomas Mayer hat das mal gesagt. Also die Ursachenforschung ist komplett falsch. Der Hund bellt den falschen Baum hoch, die Katze sitzt auf einem ganz anderen Baum. Das ist das, was er da auch mal sagt. Also man kann da tolle Bilder wählen und diese Analyse fehlt halt. Und auch das, was du gesagt hast, die Position des Staates, aus welchem Grund denn überhaupt der Staat entstanden ist oder die Zentralbanken. Also wir haben eine Nachfrage nach Sicherheit, ja, dass wir äußere Sicherheit vor äußeren Feinden, innere Sicherheit, Schutz der Eigentumsrechte. Das ist die Minimalstaatsposition. Ja, ich persönlich würde sagen, wir müssten alle Staatspositionen einfach mal ausprobieren. Wir haben nämlich in diesen Märkten, die keine mehr sind, zum Beispiel beim Geld, haben wir ein Zwangsmonopol. Das ist das große Problem. Beim Staat ist es genauso. Wir haben ungefähr ähnlich funktionierende Staaten. Bei der Bildung haben wir ein Zwangsmonopol. Überall, in diesen wichtigsten Märkten haben wir ein Zwangsmonopol. Und das führt dazu, weil der Wettbewerb eben das Entmachtungsinstrument schlechthin ist, das führt zu einer Vermachtung und dazu, dass diese einzelnen Bereiche zum Herrschaftsinstrument werden. Und wenn der Staat dann hingeht und einen Heizungszwang den Menschen aufdiktiert, dann schädigt er die Eigentumsrechte. Wobei er eigentlich entstanden ist aus dem Wunsch und der Nachfrage danach, dass er die Eigentumsrechte und Leib und Leben beschützt, was er ja gar nicht mehr macht. Innere, äußere Sicherheit funktioniert ja alles schon gar nicht mehr. Infrastruktur geht den Bach runter. Also überall, wo wir eben keinen Wettbewerb haben, haben wir das Problem, dass zu viele Kosten entstehen und dass die Qualität den Bach runtergeht. Das ist das große Problem. Das ist beim Geld so, bei der Staatsdienstleistung überall.
Wenn man Geld nochmal einhaken darf, bevor die Fed gegründet wurde, 1913, konnte jede amerikanische Bank ihr eigenes Geld emittieren. Und also eigentlich das, was man sagen müsste, wir haben eine Konkurrenz von Geld. Ne? Also wir haben kein Monopol, sondern Konkurrenz von Geld. Und das Problem war, dass sozusagen viele dieser Banken pleite gegangen sind und dann diejenigen, die Geldhalter waren dieser Banken, eben auch. Und so hat man gesagt, Leute, so kann das auf Dauer nicht weitergehen. Also ich weiß, ich kritisiere die EZB und so weiter und so fort, die Fed, als monopolistische Organisation, die Geld drucken kann, die dann zu viel Geld druckt, wie in Corona, ja, die dann sagt, Inflation ist doch nur temporär, dann feststellt, sie ist nicht temporär, also Zinsen hoch. Auf der anderen Seite, was die Alternative ist auch nicht einfach, weil wenn du verschiedene Geldsysteme hast, dann wirst du ein Geldsystem haben, zum Beispiel, an das viele glauben, vielleicht sogar Bitcoin, ja, wenn man so will. Und irgendwann stellt sich das raus, es ist wertlos, ja. Also du hast eine Inflationierung dann, wir haben ja auch bei den Kryptos eine wahnsinnige Inflationierung, gibt es dat und dit und dat und so weiter. Also ich habe die optimale Lösung noch nicht gefunden, bei aller Kritik an dem Monopolgeld und dem Wunsch, Freiheit wirklich groß zu machen, die Basis von Wohlstand ist. Was würdest du dem entgegen?
Ja, ich würde dem entgegnen, dass es wichtig ist, dass du diese Frage stellst, weil es immer leicht schön gefärbt wird von denen, die das fordern, was ich auch fordere. Und man sollte sich eben auch mit den kritischen Faktoren auseinandersetzen und mit dem, dass Menschen immer dem Anreiz folgen, der sich gerade bietet. Und das, was du angesprochen hast, das war diese Zeit, diese Free Banking-Ära in den USA, ja, die nicht ganz so lang, nicht bis 1914 lief, sondern ich glaube bis in die 1860er Jahre, und die endete eigentlich mit dem Bürgerkrieg, weil der auch irgendwie finanziert werden musste. Und da gab es sogenannte Wildcat Banks, und die haben genau das gemacht, was eigentlich 2007, 2008 auch hier beziehungsweise davor zu Zeiten der Finanzkrise passiert ist. Sie haben nämlich Geldscheine ausgegeben und die unterm Nennwert ausgegeben. Ja, und dann dachten die Menschen, cool, das kann ich also für 100 ist eigentlich der Preis, ich krieg's aber für 70, wunderbar, dann mache ich das und decke mich da ein. Dann hat sich aber herausgestellt, dass diese Banken halt betrügerisch unterwegs waren, und dann sind diese Spekulationen geplatzt. Und das Gleiche haben wir erlebt vor der Finanzkrise. Da konnte man diese wild zusammengewürfelten Papiere kaufen, die Collaterals, wo eben schlechte Kredite mit guten Krediten gebündelt waren und wo dann irgendwelche, nicht irgendwelche, sondern eben diese Ratingagenturen ein Rating draufgepackt haben, was nicht passte. Ja, und das war im Grunde noch mehr Betrug als damals. Also die Wildcat Banks.
Passiert jetzt, wenn ich da einhaken darf, passiert jetzt genauso
Es
wieder. Wir
passiert immer
haben
wieder. Es
hier
hört auch nie auf.
Tricolore, die also offenkundig, da gab es auch CLOs drauf, also
Genau.
strukturierte Produkte, in die die ganzen Dickfische, JP Morgan, UBS investiert sind. Jetzt hat sich herausgestellt, die haben die ein und dieselbe Sicherheit an ganz verschiedene Banken vergeben, sodass jetzt im Prinzip, und das dürfte nur die Spitze des Eisbergs sein. Ja,
Und
also wir.
du lieferst gerade die Antwort auf die Frage, die du mir gestellt hast. Und das möchte ich, also bitte noch mal kurz einmal zu Ende führen, diese Geschichte mit den
Ja.
Wildcat Banks und mit der Tatsache, was hier gerade, was passiert ist, mit heute in viel größerer Dimension zu Zeiten der Finanzkrise und zu dem, was du gerade ausgeführt hast. Und deswegen sage ich, es geht nur durch Aufklärung, es geht nur durch mündige Bürger, es geht nur durch Menschen, die Verantwortung übernehmen für jeden einzelnen Lebensbereich. Freiheit und Verantwortungsübernahme hängen zusammen. Das heißt, natürlich, wenn die Leute leichtgläubig sind und gutgläubig, und das waren ja nie, jetzt 2007, 2008, da waren es ja die deutschen Landesbanken, die sich da vornehmlich verarschen lassen haben, auf so gut Deutsch gesagt. Und bei den Wildcat Banks waren es eben auch viele Private. Und das kann natürlich nur funktionieren, wenn die Menschen informiert sind, wenn sie genau wissen, auf was sie achten müssen bei diesen Dingen. Und das passiert ja heute nicht. Finanzielle Bildung findet in der schulischen Laufbahn nicht statt und später in der akademischen Laufbahn auch kaum. Ja, also was Geld ist, erfährt man da nicht. Ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, der 2009 eine Bachelor-Thesis geschrieben im Ostteil der Republik in Deutschland, und der hatte da von der Entstaatlichung des Geldes geschrieben, so wie Hayek das forderte, also das, was ich auch begrüßen würde. Und dann hat der Professor ihm gesagt, das muss aber raus. Ja, also wir sehen, dass diese Dinge rausgehalten werden. Und jetzt noch mal zur österreichischen Schule und zur staatskritischen Lehre, die findet eben im staatlichen Bildungssystem und auch in der akademischen Lehre überhaupt keine Anwendung. Das ist das große Problem, was wir haben. Ja, eine antietatistische Lehre hat natürlich im Staatsbetrieb keine Chance. Und auch zu Argentinien. Mises war 1958 in Buenos Aires und hat da Vorträge gehalten, seine berühmten 6 oder 7 Vorlesungen vom Wert der besseren Ideen. Das war 1958. Viele Dekaden später jetzt kommen die Menschen erst auf den Trichter, dass es Sinn ergibt, den marktwirtschaftlichen Ideen zu folgen. Und da sind wir genau wieder bei diesem gesamten Themenkomplex, dass es leider so sein muss, dass erst die Not das Hirn irgendwie besser wieder mit Sauerstoff und Blut versorgt. Ja? Und nochmal diese Epoche, die immer beschönigt wird und so weiter. Das ist hochkomplex. Und es geht nur mit Menschen, die kapieren, wann sie verarscht werden und wann nicht. Natürlich wird man auch mal verarscht, auch wenn man gut informiert ist. Das ist überhaupt keine Frage. Und diese Wildcat Banks, die würde es wieder geben bei einem freien Wettbewerb. Aber es gibt diese Betrügereien auch ohne, wie wir vor 2007, 2008 gesehen haben und wie wir jetzt sehen. Bloß auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, deswegen sage ich, ist das jetzt nicht der Grund, die FED einzuführen. Und sie wurde ja auch höchst dubios eingeführt. Sie wurde auch so eingeführt, dass sie nicht durch Nachfrage der Menschen entstanden ist, sondern durch einen rechtspositivistischen Akt in die Welt gesetzt wurde. Wir beiden könnten uns ja auch treffen, könnten sagen, wow, wir machen jetzt hier die Finanzmarktwelt, Zentralbank, und dann kommt mal zu uns. Ja, das geht aber
Coin,
nicht.
genau.
Und damals, Fugicoin, so. Und damals war es eben so, dass es zwei Versuche gab, die amerikanische Notenbank FED, durch den Kongress zu peitschen. Der Aldrich-Plan scheiterte und dann hat man sich gedacht, Mann, wie kriegen wir das hin? Wann kommen möglichst wenige in den Kongress zur Abstimmung? Und man hat den 23.12.1913 gewählt und das war der Tag, an dem über diesen Federal Reserve Act abgestimmt wurde, im Kongress. Und man kann sich sicher sein, dass die, die dafür waren, dass die alle da waren und die anderen eher nicht. Und auf einmal wurde dann die Zentralbank eben in diesen Status gehoben, die sie bis heute hat. Und so kommt leider auch Recht in die Welt in der heutigen Zeit, hinterrücks. Ich würde nicht sagen von oben, sondern hinterrücks. Nicht durch menschliche Nachfrage, nicht durch Kooperation, wie der Vertrag, den wir jetzt geschlossen haben, dass wir uns hier verabreden, weil wir uns beide davon eine bessere Situation versprechen, wenn wir mit diesem Gespräch fertig sind, weil es uns dann hoffentlich besser geht. Ja, das ist eben das, warum man eine
Transaktion mental geht es uns dann besser, Benni, gell? Also mal mental geradezu erlöst, dass man gegen die Dummheit oder gegen den Wahnsinn.
Wir verbünden uns gegen die Dummheit, ja, das ist gut.
Genau, ich hab das schon mal auch erzählt, aber ich habe neulich einen Banker getroffen, mit dem ich sehr befreundet bin, ne? Und er sagte, Markus, du hast es so gut, ja, weil du kannst über den Wahnsinn sprechen und kannst es kommentieren und kannst sagen, das ist totaler Wahnsinn. Ich dagegen muss täglich gegen diesen Wahnsinn kämpfen. Es bringt nichts, wenn ich ihn kommentiere, aber ich habe mit dem zu kämpfen. Also Regularien, Vorschriften. Und der ganze Bullshit, der sagte hier, guck dir die ganze fossile Geschichte an, ja. Wir kriegen, wir haben höhere Finanzierungsraten an den Kapitalmärkten, wenn wir noch Kredite an fossile Unternehmen vergeben. Auf der anderen Seite wird die Energie immer teurer, weil wir ja praktisch das Fossile verbieten und uns davon das Heil versprechen. Ist ja gut, wenn wir weniger CO2 ausstoßen, gar keine Frage.
Weiß ich nicht.
Aber so wie es jetzt eben gelaufen ist, ja.
Es ist die Erzählung, ja. Also wie auch immer, wenn man auch da der gesunde Menschenverstand, ja, wenn man Temperaturentwicklung monokausal von einem Faktor abhängig machen möchte, also da habe ich mit da habe ich schon Probleme, das so nachzuvollziehen. Ja. Und ich bin ja kein Fachmann auf dem Gebiet natürlich, aber etwas ein sehr dynamisches Phänomen, was hochkomplex ist, wo im Erdinneren
und Wolkenbildung nicht. Man stellt ja fest, dass es weniger Wolkenbildung gibt, weil gerade die Emissionen zurückgehen, also, sodass die Sonne sozusagen ungehinderter eben auf diese Gegenden treffen kann, speziell die nördliche Halbkugel, also Europa, ja. Weswegen die Erwärmung dort stärker ist, die ja stärker ist als woanders. Weil wir ja in Sachen CO2-Ausstoß schon deutlich nach unten gegangen sind, ja.
Also im Grunde alles.
Aber das nur am Rande, ja.
Nur am Rande, aber es zieht sich wie so ein roter Faden durch unser komplettes Leben, das eigentlich alles herhalten muss, um irgendwie Interventionen des Staates oder superstaatlicher Institutionen, WHO, irgendwelche Klimabehörden, EZB, das zu rechtfertigen, dass die eingreifen müssen in Marktprozesse. Und das ist ja das, was da passiert bei der CO2-Thematik, dass eben alles teurer wird, dass mehr Geld beim Staat landet durch die CO2-Steuern. Und vielleicht sollte man einfach mal mehr Bäume pflanzen, das würde wahrscheinlich der Umwelt mehr helfen. Und vielleicht sollte man einfach mal weniger Ressourcen durch zentrale Planer verwalten lassen, weil die Informationen eben nicht haben, weil die nicht auf Preissysteme zurückgreifen können. Sie können Kosten produzieren, aber nicht auf Preissysteme zurückgreifen. Deswegen passiert ja genau das, was passiert. Und deswegen ist es auch so gekommen, dass die DDR eben gescheitert ist und die BRD überlebt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. 1919 hat Mises das bereits geschrieben. In seinen Untersuchungen über kollektivistische Gemeinwesen, dass es eben daran scheitert, dass es ein Kalkulations- und Informationsproblem gibt, also kein Preissystem. Die Informationen fehlen den Zentralplanern. Und ja. Er schrieb das 1919, hat das dann später in Gemeinwirtschaft nochmal breit ausgebreitet und später scheiterte die UdSSR, die DDR und so weiter. Und all die Dinge
kann. Genau, und das, wenn ich da kurz einhaken darf, wir haben ja den Zins auch abgeschafft zwischenzeitlich, nicht? Das ist ja auch ein Risikosignal, wenn du so willst. Und das durch Monopolisten, die sagen, wir schaffen den Zins ab, statt zu sagen, was ja ohnehin passiert, also die Realwirtschaft orientiert sich ja nicht an den Leitzinsen, sondern an den Kapitalmarktzinsen. Also letztendlich gekoppelt an die Renditen, ergo Risikoprämien von US-Staatsanleihen oder deutschen Staatsanleihen und so weiter. Und dadurch gehen eben Signale verloren. Es kommt zur Fehlallokation von Kapital. Und letztendlich ist alles, was derzeit der Fall ist, auch eine Folge eben von Fehlallokation von Kapital.
Genau das ist es.
Und, ne, und wir ersticken unsere Wirtschaft durch diese Fehlallokationen, indem unproduktive Bereiche am Leben gehalten werden, produktive das entsprechende Kapital nicht bekommen. Weil das in Unproduktiven gebunden ist. Und Robert Habeck war im Grunde mit Mazzacuto, das ist eine amerikanisch-italienische Wirtschaftswissenschaftlerin, die er sehr verehrt hat, die sagte, ja, pass mal auf, Wir haben ja solche Themen wie Klima und wir haben neue Technologien und das kann doch die freie Wirtschaft gar nicht stemmen. Da muss der Staat sozusagen vorgeben, in welche Richtung das geht. Und die Wirtschaft soll dann sozusagen das vergleichsweise frei umsetzen, was der Staat vorgibt, ja? Und unter diesem Diktat waren wir, und man hat das Gefühl, unter der neuen Bundesregierung ist das nicht so wirklich abgebaut worden, weil mit der SPD auf jeden Fall eine planwirtschaftliche Partei, die überragend Anteile an Staatsbediensteten in ihren Reihen weiß, die natürlich sagen, ja, das ist ja eine gute Sache mit dem Klima, ne? Ja, und Gerechtigkeit wollen wir doch auch, ganz klar, ja. Aber die nicht sehen, was, dass es der Wirtschaft schadet, weil es ist nicht ihr Job, der jetzt abrasiert wird. Aber wenn du mit Metallarbeitern sprichst, Aluminium, Kupfer, Stahl, dann sagen die, und da ist die Unzufriedenheit riesig, die sagen, mit eurem Quatsch macht ihr meine Existenz kaputt. Brust. Dem grünen Staatsbediensteten in Hamburg-Eimsbüttel, der sagt sich, ich bin doch ein guter Mensch. Ich will doch das Gute. Ich liebe doch alle Menschen. Dieses Miele-Zitat, ja, Mielke-Zitat, das könnte auf die auch zutreffen. Und sie agieren jenseits von Fakten, jenseits von Realitäten, weil sie wollen ein guter Mensch sein. Ich bin doch einer der Guten. Und das ist, glaube ich, eines der zentralen Probleme.
Aber weißt du, was sie nicht erkennen? Sie erkennen nicht, dass ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Deutschland siebenmal so lange für eine Unze Gold arbeiten muss, als das 1999 der Fall war. Das heißt, die verraten ihr eigenes Klientel. Und ich möchte auch gar nicht so sehr auf diese Namen eindreschen, weil die sind austauschbar. Ja, da geht der Schrank auf, der alte Wirtschaftsminister geht rein, neue kommt raus. Ich muss mir diese Namen gar nicht merken, weil das Problem ist ja das System. Ja, das System ist angereichert mit Fehlanreizen. Es führt eben dazu, dass die immer wieder ihre Kumpels da reinholen, die in irgendwelche Pöstchen stecken und so weiter. Das ist natürlich ein Riesenthema. Und es ist genau der Punkt, der Staat produziert nichts, von dem wir satt werden. Keine Güter und Dienstleistungen, die unsere Bedürfnisse befriedigen. Das macht er nicht. Das machen die Produktivkräfte. Der Staat kann nur das abschöpfen und davon ab, also subtrahieren sozusagen, was Produktivkräfte vorher erwirtschaften. Er kann es umverteilen, aber er kann den Kuchen nicht größer machen. Und das ist etwas, was die Menschen verstehen sollten. Und deswegen landen wir immer wieder bei dieser Krise in den Köpfen, dass wir eben so weit gar nicht kommen. Oder das, was du angeführt hast zum Thema Zins, möchte das auch noch mal ausführen, dass der Zins das wichtigste Preissignal einer Wirtschaft ist, weil er der Preis des Geldes ist, der Zins. Und angenommen, der Zins, der sich durch Geldangebot und Geldnachfrage marktwirtschaftlich bilden würde, wie wir uns das vorstellen, angenommen, der läge bei 5%. Und dann kommt eine zentral verwaltende Behörde hin und sagt, ja, den machen wir jetzt auf 3%. Was heißt das in letzter Konsequenz? Dass sich nicht nur Investitionen rechnen, die über 5% liegen, sondern es rechnet sich plötzlich auch dieser Bereich zwischen 3 und 5%. Und wenn sich niedrig rentierliche Projekte plötzlich rechnen, dann führt es dazu, dass die Produktivität den Bach runtergeht, dass wir unwirtschaftlicher werden, dass Ressourcen in ineffiziente Verwendungen fließen. Und das wiederum schadet der Umwelt, liebe Umweltaktivisten. Ja, das ist also, es kommt zu einer Verzerrung in
Punkt,
der,
ja,
es
genau.
kommt, es kommt zu einer Verzerrung in der Produktionsstruktur und Ressourcen werden fehlgeleitet und verschwendet. Und das ist eben genau das, was seit 2007, 2008 besonders geschehen ist, als diese Politik des extrem lockeren Geldes, des nahezu Nullzinses gepflegt wurde. Seitdem haben wir keine Produktivitätsfortschritte mehr. Und wir hätten eigentlich wahnsinnige Produktivitätsfortschritte haben müssen, weil die Digitalisierung vorangeschritten ist und so weiter und so fort. Und jetzt noch
Wobei man
mal.
da sagen muss, Benjamin, dass die, wir sehen das übrigens auch jetzt in Zeiten der KI nicht so wirklich, ja, also ist nicht, auch in den USA jetzt nicht wirklich deutlich
Also
gestiegen. Die Frage ist, ob die Messbarkeit der bisherigen,
unsere Produktivität
bitte?
ist gesteigert, weil wir hätten uns jetzt treffen müssen zu dieser Aufnahme. Ja, und da sehen wir, die Produktivität
Ja.
ist wahnsinnig gesteigert worden.
Das wird nicht berechnet im sozusagen, ja.
Schwierig.
Also Mutlak und Fugmann brauchen sich nicht treffen, weil sie haben das Internet, nicht wahr? Aber das wirst du nirgendwo in einer ökonomischen Berechnung finden. Also das bringt ja das genau auf den Punkt vielleicht, ja. Dass also die herkömmlichen Methodiken einer Produktivitätserfassung möglicherweise nicht mehr adäquat sind, um die reale Sache abzubilden, ja.
Das ist ein Punkt. Also die Produktivität misst ja den Output pro Arbeitsstunde letztlich, ne? Und wenn der Output eben steigt bei gleichem Ressourceneinsatz, dann heißt das, wir schonen unsere Ressourcen. Also auch das, was
Genau,
da.
aber wir hätten uns ja treffen müssen. Du bist in der Nähe von Münster, ich bin in Hamburg.
Genau.
Wir
Die
hätten uns
Ressourcen werden
vielleicht
geschont.
irgendwo in der Mitte getroffen, hätten viele Stunden investieren müssen. Ja, aber da spricht da keine Sau drüber. Das fließt ja nicht ein, dass es jetzt so möglich ist, dass wir uns hier unterhalten und eben dieses Gespräch führen.
Und da sind wir natürlich auch wieder bei der österreichischen Schule, bei Ludwig von Mises, dass es eben darum geht, man trägt Informationen zusammen, historische Daten, Und dann interpretiert man die. Fugi interpretiert die anders als Mutlak, ja, weil er vielleicht in einem anderen Lebenskontext steht, weil er historisch erfahrener ist, belesener als ich oder wie auch immer. Also
Weil
es
er
geht
Bayer ist, würde ich sagen, ne? Das ist der
auch.
Unterschied zwischen uns, ne?
Ja, sowieso, ja, sowieso. Aber der Punkt ist einfach, und den möchte ich halt machen, dass dieses subjektive Interpretieren von Daten eben problematisch ist. Und genau so versucht man den Menschen ja zu erklären, dass man auf dieser Basis die Wirtschaft steuern könnte. Man versucht also menschliches Handeln zu objektivieren, aber menschliches Handeln ist eben subjektiv. Jeder stellt eigene Ziele, also jeder entwickelt andere Ziele, je nach Lebenskontext, ob er Kinder hat. Wenn er keine Kinder hat, dann setzt er seine Ziele anders, ja, dann feiert er am Wochenende. Wenn er Kinder hat, feiert er am Wochenende nicht mehr. Das heißt, dann ändern sich die ganzen Präferenzen und man handelt, man agiert anders. So, was macht die EZB, wenn sie den Zins herbei halluziniert? Dann gibt es irre komplexe Formeln und man versucht, menschliches Handeln irgendwie zu objektivieren. Es geht aber nicht, da wir eben unsere Werturteile in Bezug auf die Ziele und die Mittel, die wir einsetzen, um diese Ziele zu erreichen, das passiert auf subjektiver Basis. Und der Zins, und das ist etwas, was ich herausstellen möchte, was ganz, ganz wichtig ist, wo der Zins denn herkommt. Er kommt zwischen der Sparneigung, also oder entsteht auf Basis der Sparneigung, die wir Menschen haben. Und auch das ist unterschiedlich und entwickelt sich höchst unterschiedlich. Ja, das ist die sogenannte Zeitpräferenzrate. Also ich kann jetzt konsumieren oder in Zukunft. Und je höher diese Differenz ist, desto niedriger ist meine Zeitpräferenz. Und wenn meine Zeitpräferenz niedrig ist, dann bin ich ein sparsamer Mensch. Ist meine Zeitpräferenz hoch, bin ich jemand, der im Jetzt lebt und alles raushaut und noch mehr. Ja? Und je niedriger der Zins ist, desto mehr leben die Menschen natürlich auch im Konsum und hauen es alles raus. Ja, deswegen ist es schön, wenn die Menschen eigentlich mehr sparen, weil wenn sie sparen, dann sparen sie sich selbst reich und auch die Volkswirtschaft. Weil wenn sie sparen, kann dieses Geld genommen werden, in Produktionsgüter investiert werden, was wiederum dazu führt, dass die Produktivität steigt, das Güterangebot und das Dienstleistungsangebot ausgeweitet wird, haben wir mehr Wohlstand. Und so entsteht eben natürlich auch der Zins. Ja, der ergibt sich eben aus der Sparneigung aller Menschen, trifft dann auf die kreditbasierte Nachfrage und so entwickelt sich dann am Markt durch Angebot und Nachfrage der Zins. Und heute erzählt man den Menschen, es gäbe da eine zentrale Verwaltungsstelle, eine zentrale Geldplanstelle, die den Zins irgendwie herbeibetet. Und dann ist etwas passiert 2022 und danach, 2022 stiegen die Preise, es erhöhte sich der Druck auf die Zentralbank und dann katapultierten die den Zins von 0 auf 4,5% in ungefähr einem Jahr. Von 0 auf 4,5%. Also erstmal kann er nicht Null sein, das ist etwas, was überhaupt nicht geht, weil wir den jetzigen Konsum immer bevorzugen, sonst würden wir verhungern. Ja? Also das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass der Zins nicht null sein kann. Es ist ausgeschlossen. Und den von 0 auf 4,5% in Friedenszeiten so nach oben zu katapultieren, das würde ja bedeuten, dass die Sparneigung der Menschen sich komplett verändert hätte, ganz plötzlich. Ja? Völlig. Und
Und sie
natürlich.
reagierten natürlich auf die Inflation nicht, auf die stark gestiegene Inflation, die sie vorher negiert
Ja,
hatten, vorübergehen und so.
und das.
Aber der Fehler war ja diese Null, wie du sagst, nicht? Also,
Die Null war ein Fehler.
sodass du dann die absurde Situation hast, dass irgendwelche institutionelle Investoren Deutschland Geld geliehen haben und dafür noch Geld bezahlt haben, dass sie Deutschland Geld leihen. Also als gäbe es kein Risiko sozusagen für deutsche Staatsanleihen. Das ist ja auch ein zentraler Aspekt. Nicht nur die Zeitpräferenz, sondern eben auch die Ausfallwahrscheinlichkeit eines
Vergessen.
Kredites, wie sicher ist der und so weiter, nicht? Das sind alles Faktoren, die da noch einspielen.
Ja, und das ist eben wichtig zu verstehen, dass die Menschen tatsächlich überblicken, dass es nicht möglich ist, dieses menschliche Handeln irgendwie in Formeln einzufassen. Und das ist das, was man erzählt, in jedem Bereich im Übrigen. Ja, das war bei der Entwicklung des Virus so, ist bei den Temperaturentwicklungen so. Also diese mathematische Modellierung, der Glaube daran und die Akzeptanz dessen, das ist unser eigentliches Problem, was wir haben. Und es kann natürlich nicht sein, dass der Zins von 0 auf 4,5% in 12 Monaten steigt. Unternehmen, die hohe Kreditlinien haben, die können ja so schnell gar nicht ihre Kalkulationen anpassen oder ein Factoring-Unternehmen, was hohe Kreditlinien fährt. Wie soll das gehen? Ja, und das ist ja genau das passiert, dass die Wirtschaft eben schon, gerade die Baubranche, schon im Abschwung begriffen war. Dann hat man die Zinsen von 0 auf 4,5% hochkatapultiert und hat die Wirtschaft noch tiefer in den Orkus geschickt. Und genau auf diese Art und Weise
Um sie dann wieder senken zu müssen, weil sie vorher so stark gestiegen
dieses Wechselspiel aus Boom und Bust, so hieß ja auch mal eine tolle Reihe bei euch,
Bei der du
das.
zu Gast warst, mein Lieber?
Ja, da war ich zu Gast bei jemandem, der Gelddrucken toll findet, der war auch dort zu Gast damals. Da könnte man nochmal eine Neuauflage machen, da hätte ich echt Spaß dran.
Stefan Risse, ich darf es verraten.
Genau,
Der
genau.
zumindest eine gewisse Sympathie hatte für Modern Monetary Theory und das auch jetzt nicht so schlecht argumentiert hat. Wir sind beide nicht dieser Auffassung, aber Er hat
Das
das
ist
schon.
und genau das ist wichtig, dass eben unterschiedliche Positionen zusammenkommen und diskutieren. Und das haben wir auch verlernt. Auch das ist wichtig, weil das auch viel unterhaltsamer ist, als wenn die Leute einer Meinung sind. Ja, das ist
Ja.
etwas, was die Leute sehen wollen. Die Kommentare waren so, dass der ein oder andere seinen Thesen vielleicht gefolgt ist, der ein oder andere nicht. Letztlich ist ja genau das, was ich adressieren möchte. Ich schreibe das nicht, weil die Leute das nachbeten sollen, was ich sage, sondern sie sollen ihre Informationsbasis verbessern und sollen dann eben zu eigenen Erkenntnissen kommen. Ja, die eigene Urteilskraft, das muss wieder gestärkt werden. Und das passiert in den Schulen nicht, das passiert an der Universität nicht. Wie ist das bei mir geschehen? Ja, derjenige, der das genauso nachgibt, wie es vorgebetet wurde, der bekam die beste Note. Aber nicht der, der am besten selbstständig gedacht hat. Ja, also das ist
Ja,
etwas,
also
was ich.
Urteilskraft ist, glaube ich, das Entscheidende.
Ja,
Also du
sicher.
triffst Menschen, die also ganz links bewegt sind und Schnipp und also absolut die Guten. Da hatte ich jetzt so einen Fall. Und dann sagte wo geht denn dein Sohn in die Schule? Und der wohnte also in einem links, eher linksorientierten, aber gleichwohl sehr hippen Viertel in Hamburg. Er sagte, also hier in Altona, da, wo mein Sohn dazugewiesen wurde, da sind 80% Migranten. Nee, also das geht nicht. Jetzt hat er sein Kind dann in ein Nobelviertel auf eine Halbprivatschule geschickt. Ist aber total für Migration, by the way, nicht? Also, und diese kognitive Dissonanz, dass die Leute irgendwie offenkundig nicht die Urteilskraft haben, um zwischen dem, was sie sagen, und den Konsequenzen, was ihre Aussagen, was ihr Denken letztendlich nach sich zieht, dass sie da irgendwie praktisch das durchgetrennt haben und sagen können, ich bin der Gute, aber mein Kind, okay, das geht nicht auf die Migrantenschule, weil dann hatte ich schlechtere Bildungschancen und dann ist es schlecht. Geht, das wollen wir nicht, gell? Aber sonst ist Kunst, ist alle herkommen, schön Einwanderung ins Sozialsystem ist ja wunderbar und ich verdiene auch noch wunderbar dran und so weiter. Also
Die Menschen
es
sind
ist
ja,
relativ schlimm, ne?
sie sind ja leider erst betroffen, dann, wenn sie selbst betroffen sind. Ja? Wenn sie persönlich
Genau.
betroffen sind, dann sind sie erst betroffen. Und immer
Ja.
wieder lande ich auch bei dem Thema, und auch das möchte ich nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast, und das mit den Plattfüßen. Ja? Und das ist beim Thema Geldentwertung, ist es eben genau der Punkt, dass nicht mehr unterschieden wird, seitdem es die amerikanische Notenbank Fed gibt, zwischen Inflation der Geldmenge und Preissteigerung. Das wird vermengt mittlerweile. Und wir haben eben diese gestiegene Geldmenge im Euroraum vom Faktor 4 und die Goldkaufkraft ist um den Faktor 13 gestiegen. Das heißt 92% Kaufkraftverlust gerechnet in Gold. Und diese Dinge, diese Unterscheidung, dieser Blick überhaupt auf die Geldmenge, der ist komplett vernebelt. Man spricht immer nur über den Zins, aber die Geldmenge wird gar nicht berührt. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, worüber man sprechen sollte. Ja? Und Stichwort abnehmender Grenznutzen. Wenn eben mehr von einem Gut vorhanden ist, dann das andere Gut bleibt gleich oder steigt nur langsam, wie das bei Euro im Vergleich zum Gold ist, dann wird eben Gold gerechnet in Euro relativ knapper und teurer. Und das ist das, was wir da feststellen. Das sind Dinge, das ist der gesunde Menschenverstand. Und das scheint man irgendwie, das ist total abhandengekommen. Aber all diesen Themen, die wir besprechen, all das fußt auf der Akzeptanz der Menschen und auf der Akzeptanz dieser mathematischen Modellierung und dann eben auch dieser Begriffsverwirrung. Ja, Schuldenturmbau zu Babel. Der Turmbau zu Babel ist gescheitert, weil die Menschen sich nicht mehr unterhalten konnten, weil es Sprachverwirrung gab. Heute entstehen die Schuldentürme aufgrund der Sprachverwirrung, aufgrund der Begriffsverwirrung, die da stattfindet. Ja, da werden
Also
ja.
wir haben einen neuen Turmbau zu Babel, der sozusagen nicht durch die Nichtverständlichkeit von Sprache, sondern durch die Missverständlichkeit von Begrifflichkeiten, das wäre für Anhänger von Walter Benjamins Sprachphilosophie ein hochinteressantes
Ja.
Konstrukt. Also
Am
das ist
Anfang stand
wirklich,
das Wort, sagt man ja. Ne? Am Anfang
ja,
stand
am
das Wort.
Anfang, ja.
Das ist ein wichtiger
Ja,
Punkt.
am Anfang schuf Gott die Welt und so weiter und klar, also.
Auch nochmal jetzt die psychologischen Dinge, die da laufen. Also im Grunde wurde ja zur Eurokrise, zur Finanzkrise die ganze Zeit Propaganda gemacht für lockere Geldpolitik. So, und wenn da Menschen hingehen und sagen, scheitert der Euro, scheitert Europa. Also so redet man ja nicht mit erwachsenen Menschen. Punkt eins. Punkt zwei, was steckt dahinter? Dahinter steckt, scheitert der Euro, scheitert Europa, dann gibt es wieder Krieg in Europa. Das ist die Drohung gewesen. Das heißt, es müsste alles getan werden, damit der Euro irgendwie am Leben gehalten wird. Dass sämtliche Währungssysteme dieser Größenordnung, Rubelzone, Kronenzone, Lateinische Münzunion, die sind alle gescheitert, weil eben diese Volkswirtschaften überhaupt nicht homogen sind. Und da braucht es flexible Wechselkurse, um die Ungleichgewichte auszugleichen. Und man kann es nicht mit Geld
Zeichnenderweise,
bestechen.
Benny, ist auch diese Rettung des Euro ja durch Mario Draghi erfolgt, der auf einer Konferenz in London vor Investoren gesagt hat, We will do everything to preserve the Euro. And believe me, it will be enough. Das war die Drohung mit dem Schweinsohr. Die haben sozusagen ja, den Investoren ein blutendes Schweinsohr nach Hause geschickt und gesagt, ihr könnt euch überlegen, wenn ihr gegen den Euro spekuliert, dann werden wir euch brassieren. Also schon da sehen wir, er musste sozusagen, und der Euro wäre vielleicht damals schon gekippt, wenn das nicht geklappt hätte mit dieser Drohung, dann sind alle, die sozusagen schaut auf den Euro waren, mussten raus. Ich kann mich an den Tag noch sehr genau erinnern, was da abgelaufen ist. Ich saß davor den Kurs und dachte, was ist das denn jetzt? Ja? Und
Ja.
so erleben wir den weitergehenden Wahnsinn. Benny, ich danke dir wahnsinnig für dieses Gespräch. Ich würde das gerne fortsetzen, weil wir können
Gerne.
jetzt noch 7 Stunden sprechen. Ich glaube, das Potenzial ist da. Lass uns da lieber eine
Aber es gibt
zweite
gleich
und vielleicht
Mittag.
dritte
Es gibt gleich
Folge.
Mittag.
Bitte?
Es gibt gleich Mittagessen. Müssen wir aufhören jetzt, ja?
Ja, nicht nur Mittagessen, sondern wir müssen
Geht zu
unser
lang.
Tageswerk weiter. Aber lass uns das, wir können immer wieder in diese Zeit reinsprechen. Ich
Gerne.
danke dir ganz herzlich. Benjamin Mutlak, Servus und Ciao.